Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Also der Begriff Amateurnationalmannschaft ist ja dann Ende der 60er Jahre geändert worden von dem DFB in Olympiamannschaft. Nachdem man wusste, dass der DFB eine Fußballmannschaft zu Olympia schicken durfte. Und dann hat man überlegt, wie man dieses ganze Gebilde aufbauen konnte. Und ich bin ja da schon als junger Spieler mit 19 Jahren dazugekommen, weil ich Jugendnationalmannschaft gespielt hatte. Udo Latter kannte mich, der war damals der Trainer. Und er hat dann immer so einige Spieler auch in den Jahren danach gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, diese Zeit bis 72 zu überbrücken, um dann in dieser Mannschaft spielen zu können, damit wir auch eine recht gute, schlagkräftige Mannschaft bekommen haben.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr habt gerade Deutschlands Rekordnationalspieler gehört im O-Ton. Nee, nicht Lothar Matthäus, nee. Egon Schmidt, jetzt werdet ihr sagen, von welcher Mannschaft denn? Von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja, muss man natürlich nochmal erklären, von der deutschen Fußball-Amateur-Nationalmannschaft. Die hat es tatsächlich mal gegeben. In den 60er und 70er Jahren gab es eine reine Amateur-Nationalmannschaft und Egon Schmidt ist dort der Rekordnationalspieler gewesen, müssen wir sagen. 79 Mal hat er das Trikot der deutschen Nationalmannschaft in dieser Amateur-Elf getragen. Und das ist heute das Thema. Ich glaube, diese Amateur-Nationalmannschaft ist komplett vergessen worden. Da kann sich gar keiner mehr dran erinnern, dass es die gegeben hat. Die hat es gegeben und sogar erfolgreich gegeben. Deswegen habe ich mir überlegt, ich hole das Thema nochmal raus. Für die, die das noch gar nicht kennen, dass es das mal gab, die Amateur-Nationalmannschaft. Für die, die es damals verfolgt haben, 70er Jahre, Olympische Spiele vor allen Dingen, München 72, ne? Da denken wir sofort dran. Da waren die Jungs auch mit dabei. Und da wollen wir dann nochmal die Erinnerungen auffrischen. Deswegen das Thema heute in Bosses Bundesliga-Blog, die deutsche Amateur-Nationalmannschaft der Fußballer mit meinem Gast, dem Rekordnationalspieler Egon Schmidt. Egon Schmidt darf ich begrüßen. Den habe ich in Saarbrücken aufgetrieben. Das ist nicht ganz so überraschend, weil seine Karriere beim 1. FC Saarbrücken ja auch eine Hochzeit hatte. Offenbacher Kickers haben sie gespielt in der Bundesliga. Und sie sind Rekordnationalspieler, Egon Schmidt. Wenn Sie das sagen, ich bin Rekordnationalspieler, glaubt Ihnen das jemand?
Ja, das glaubt schon jemand. Besonders von den Älteren glaubt das jemand. Von den Jüngeren, die können damit nicht mehr so viel anfangen, weil denen sagt eine Amateurnationalmannschaft oder Olympiamannschaft aus der Zeit der 70er Jahren eigentlich nichts mehr. Aber die etwas Älteren, die können damit schon was anfangen, ja.
Denn bei dem Begriff Rekordnationalspieler sagt man Lothar Matthäus sofort, dass Sie es sind mit 79 Länderspielen für die Amateurnationalmannschaft, ist ein bisschen verloren gegangen. Sie haben selbst gesagt, so die Hochzeit der Amateurnationalmannschaft 70er Jahre mit den Olympischen Spielen 1972 in München. Sie sind mit dabei gewesen. 79 Mal haben Sie für diese Amateurnationalmannschaft gespielt. Ich hätte jetzt fast gesagt, so viele Spiele haben Sie denn ja gar nicht verpasst, ne, oder?
Nee, ich war eigentlich immer dabei gewesen in dieser Zeit, ganz wenige Male, wo ich nicht konnte, weil ich auch Glück hatte, dass ich so gut wie keine Verletzungen hatte in meiner Karriere, besonders keine schweren Verletzungen. Und da ich immer bei der Mannschaft gesetzt war, wurde ich auch immer eingeladen zu den Länderspielen.
Als Libero, den gab es damals ja noch und ich kann mich, also ich bin so ein Jahrgang 64, das heißt, ich bin so Anfang der 70er Jahre zum Fußball gekommen als Kind und ich kann mich an Ihre aktive Zeit erinnern, an die schwarz-blau längs gestreiften Trikots vom 1. FC Saarbrücken und ich meine mich erinnern zu können, dass Sie ähnlich wie an Franz Beckenbauer doch sehr aufrecht gespielt haben, den Libero. Sind diese Erinnerungen richtig oder schmeißen Sie da fürchterlich was durcheinander?
Nee, das ist schon, kann man schon so sehen und so einordnen. Und ich war auch schon so ein bisschen der Typ, der von der spielerischen Seite her kam und das eine Position war, die mir auch gut gelegen hat.
Letzter Mann, sagt man auch gerne zum Libero, aber Sie sind auch gerne mit nach vorne gegangen, haben Spiel aufgebaut, also auch mal ins Mittelfeld rein. Es war nicht so, du bleibst hinten und nur verteidigen, sondern so ein Egon Schmidt, der hat nach vorne was gemacht.
Also vorwiegend war schon so ein bisschen der Aufgabe und auch von meiner Einstellung her, den Laden hinten zusammenzuhalten. Aber was Spielaufbau betroffen hat, da war ich schon mit involviert und habe das auch gerne gemacht, weil ich ziemlich passsicher gewesen bin und nur ganz nach vorne, da war ich weniger zu finden.
Ich hatte eingangs mal gesagt, Sie haben für die Offenbacher Kickers und den ersten FC Saarbrücken gespielt, mit Offenbach den DFB-Pokal gewonnen 1970, in einer kuriosen Situation eigentlich, denn das Pokalspiel fand nicht in der Saison 69-70, sondern 70-71 statt, aufgrund der Weltmeisterschaft damals in Mexiko. Können Sie sich noch daran erinnern, wie das damals war, dass man gesagt hat, Pokalfinale nicht nach der Saison, sondern vor der neuen?
Ja, kann ich mich gut daran erinnern, weil das war ein sehr strenger Winter gewesen und im Februar, März bis in den April fielen sehr viele Spiele aus wegen Platzverhältnisse. Die Platzverhältnisse waren halt nicht so gut präpariert, wie das heute der Fall ist und da sind viele Bundesligaspiele ausgefallen und die mussten noch nachgeholt werden bis Anfang Mai. Gerade wegen der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, denn da hat die Saison, ist die Saison früher geendet, weil die Nationalmannschaft ja früher zusammenkommen musste. Und dann konnte man nur noch die Vorrunden spielen im Pokal und der Termin des Endspiels musste dann ausgesetzt werden wegen den vielen Nachholspielen, die noch zu machen waren, nicht von uns, von Kickers Offenbach, aber von anderen Mannschaften, dass die Saison rechtzeitig beendet werden konnte.
Und das hat zur Kuriosität geführt, denn Winfried Schäfer, Ihr Mannschaftskollege damals in Offenbach, der hat mit den Kickers den Pokal geholt und in derselben Saison Deutscher Meister mit Borussia Mönchengladbach geworden, denn beides ja in der Saison 70-71 ausgetragen. Auch das sicherlich eine sehr, sehr kuriose Geschichte. Das hieß aber auch, die Offenbacher Kickers haben damals Europapokal gespielt dann, ne, als Pokalsieger.
Ja, die Offenbacher Kickers hatten zwei Spiele im Europapokal. Das war gegen den FC Brügge in Offenbach einmal und in Brügge. In Offenbach haben wir unentschieden gespielt oder 1-0 gewonnen, ich weiß nicht mehr genau. Aber in Brügge haben wir dann das Rückspiel knapp verloren und das waren auch dann die zwei einzigsten Europapokalspiele von mir und von Kickers Offenbach.
Auch da sicherlich eine besondere Erinnerung dann für Sie, aber auch für die Fans des OFC, die man noch sagt, Mensch, damals. Und er war mit dabei, der Egon als Libero. Wir wollen ja über die Amateurnationalmannschaft sprechen, aber wichtig, glaube ich, erstmal Sie nochmal vorzustellen, weil vielleicht auch viele die Nationalmannschaft nicht mehr kennen, Amateure, aber auch Sie vielleicht nicht mehr einordnen konnten. Deswegen wichtig, Sie nochmal als guten Fußballer vorzustellen, der Amateurnationalmannschaft gespielt hat. Das haben wir gerade gehört, Sie haben Bundesliga gespielt, Europapokal mit Offenbach, mit Saarbrücken. Waren Sie wirklich ein reiner Amateur oder wie musste man das damals bewerten, dass man sagt, Amateurnationalmannschaft, dann Egon Schmidt darf mitspielen?
Also der Begriff Amateurnationalmannschaft ist ja dann Ende der 60er Jahre geändert worden von dem DFB in Olympiamannschaft. Nachdem man wusste, dass der DFB eine Fußballmannschaft zu Olympia schicken durfte und dann hat man überlegt, wie man dieses ganze Gebilde aufbauen konnte. Und ich bin ja da schon als junger Spieler mit 19 Jahren dazugekommen, weil ich Jugendnationalmannschaft gespielt hatte. Udo Latter kannte mich, der war damals der Trainer. Und er hat dann immer so einige Spieler auch in den Jahren danach gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, diese Zeit bis 72 zu überbrücken, um dann in dieser Mannschaft spielen zu können, damit wir auch eine recht gute, schlagkräftige Mannschaft bekommen haben.
Und das war ja damals mit den Olympischen Spielen auch noch so, dass man gesagt hat, reine Amateure. Da gab es vielleicht auch den Begriff Profi noch nicht. Heute sagt man ja, Olympische Spiele sind offen auch für Profisportler, die Fußballer
Gut, da versucht man dann so ein bisschen eine junge Mannschaft aufzubauen, damit man eben nicht die echte A-Nationalmannschaft dort hat. Früher waren es tatsächlich dann noch junge Talente. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Horst Köppel zum Beispiel gespielt hat, der noch A-Jugendlicher war, ein Norbert Nickbo, der später dann zu Schalke ging, aber damals als Amateur aus den Amateurvereinen nominiert wurde in den 60er Jahren. Und Sie haben gerade gesagt, die Olympischen Spiele 1972 München waren für uns natürlich überhaupt die ersten Olympischen Spiele, wenn wir Berlin damals mal in der Nazizeit abziehen, wo man sich ja drauf gefreut hat. Jetzt hat man vielleicht auch deswegen, ich höre das zumindest raus, gesagt, Mensch, dann wollen wir im Fußballwettbewerb eine gute Mannschaft zusammenstellen und dann müssen wir sehen, dass wir gute Jungs zusammenkriegen. Kriegen Sie diese Jungs denn noch zusammen, mit denen Sie damals in München Olympische Spiele gespielt haben?
Ja, so ein paar Jungs fallen mir schon noch ein. Das war der Bernd Nickel von Eintracht Frankfurt, der Friedhelm Hebermann, der Günter Wienhold, der Torwart. Dann natürlich unsere zwei Spieler, die danach ja auch große Karriere gemacht haben. Ottmar Hitzfeld und Uli Hoeneß, der Rainer Hollmann und der Pleidig von München-Gladbach, der Ewald Hammers, der ja dann auch die zweitmeisten Länderspiele nach mir gemacht hat, der Jürgen Kalb von Frankfurt. Und ja, das sind so die Namen, die mir so noch im Gedächtnis sind.
Ja, Martina wird sagen, ach ja, guck mal, der hat da auch mitgespielt. Ewald Hammels, kann ich mich erinnern, Wattenscheid war ein toller Torjäger, ein Stürmer für die Wattenscheider, hat getroffen ohne Ende. Der war damals sehr, sehr wichtig. Manni Kals war, glaube ich, auch noch mit dabei, damals 72.
Ja, also, ja, Manni Kals war dabei.
Richtig, richtig gute Jungs. Also man hätte diese Mannschaft auch durchaus als A-Nationalmannschaft auflaufen lassen können oder hätte aus Ihrer Sicht die Qualität denn doch nicht gereicht?
Nee, das war schon noch ein Unterschied gewesen, weil ja von den Spielern, die ich jetzt genannt habe, doch auch immer einige zwischendurch in der Regionalliga gespielt haben und nicht nur in der Bundesliga. Denn manche waren ja auch bei Vereinen, die mal Bundesliga und mal Regionalliga gespielt haben. Damals gab es ja noch keine zweite Liga. Und die A-Nationalmannschaft, die hat in den 70er Jahren schon ein bisschen andere Qualität gehabt. Meiner Meinung nach sogar die stärkste Phase einer Nationalmannschaft, die wir je hatten, aus 6 Bayern-Spieler und 5 Spieler von Borussia Mönchengladbach. Also das war schon ein sehr hohes Niveau.
Und damals sind Sie auch Europameister geworden. Also von daher muss man schon sagen, und ich glaube, Sie haben recht, eine der besten, wenn nicht die beste Nationalmannschaft Deutschlands, die es je gegeben hat. Die Olympischen Spiele München für die Amateurnationalmannschaft, ja, zum einen sportlich unglücklich verlaufen, zum anderen ja völlig auch kurios verlaufen. Vielleicht bleiben wir erstmal bei den Ergebnissen. Egon Schmidt, das hat nicht so ganz für die Goldmedaille oder überhaupt für eine Medaille gereicht.
Gut, wir wussten also schon, dass wir trotz der guten Spieler, die wir hatten und auch der Mannschaft, gegen den Ostblock Außenseiter gewesen sind. Denn alle Mannschaften des Ostblocks, Sowjetunion, Polen, Ungarn, DDR, konnten alle mit ihrer fast kompletten A-Nationalmannschaft antreten. Und das war schon eine Nummer größer, wie wir das waren. Und dass wir gegen andere Länder mithalten konnten, das hat man in der Vorrunde gesehen. Denn da haben wir gute Ergebnisse erzielt, 2x3-0, 1x7-0 und in der Zwischenrunde kamen dann eben halt die starken Mannschaften und da hat's nicht so ganz gereicht, wobei schon das Spiel gegen die DDR eine knappe Kiste gewesen ist, denn da, wenn wir gewonnen hätten, hätte es noch gereicht für einen der vorderen Plätze.
Das meine ich mit kurios. 1972 spielt die deutsche Amateurnationalmannschaft gegen die DDR. 2 Jahre später spielt die A-Mannschaft bei der Weltmeisterschaft auch gegen die DDR. Und die Aufstellung der DDR hat sich eigentlich gar nicht geändert gehabt. Sie haben es angedeutet, der Ostblock kam dann mit den sowieso Staatsamateuren, aber damit auch der besten Mannschaft. Mhm. Haben Sie das verfolgt, ob zwischen Ihrem Spiel 1972 und der WM 1974 in der DDR-Mannschaft Veränderungen gewesen sind? Oder haben Sie damals gesagt, das sind dieselben Jungs, die
also da gespielt haben? Da waren nur geringe Veränderungen gewesen in der DDR-Mannschaft, die 74 gegen unsere A-Nationalmannschaft gespielt hat. Da waren die gleichen Leute dabei, die auch in München auf dem Platz standen. Da war der legendäre Torwart Greu dabei, da war der Achim Streich dabei, der Peter Dugge, der Vogel, Seguin, Häfner, Sparwasser war auch schon in München dabei, der berühmte Sparwasser, der dann das 1:0 geschossen hat gegen die A-Mannschaft. Und der Kreiche war dabei bei den DDR-Spielern. Die Namen hat man danach, 2 Jahre später waren die uns ja noch geläufig, die hatten wir alle wieder gehört bei den Übertragungen.
Verrückt, so gesehen, Sie haben 2:3 verloren, die A-Mannschaft 0:1.
Ja.
Also so gesehen waren Sie eigentlich besser, ne? Oder?
Naja gut, es war ja so, das war ja eine knappe Kiste. Die DDR hatte in der Zwischenrunde 2 Punkte und wir 1 Punkt vor dem Spiel. Und da war also die Voraussetzung, wir mussten gewinnen, denen hatten unentschieden gereicht. Dementsprechend war auch das Spiel angelegt gewesen und dass wir doch etwas offensiver agieren mussten, weil wir ja gewinnen mussten. Und das haben wir halt nicht geschafft. Die haben uns dann schon gepackt. Und trotzdem war das ein tolles Erlebnis im Olympiastadion in München vor 80.000 Zuschauern. Das war schon toll gewesen.
1976 gibt es die nächsten Olympischen Spiele. Da wart ihr aber nicht dabei mit der Amateurnationalmannschaft.
Da sind wir in der Qualifikation gegen Spanien im Vor- und Rückspiel ausgeschieden.
Ärgerlich? Hätten Sie das gerne auch nochmal mitgespielt?
Ja, natürlich, hätte ich schon gerne, aber die Voraussetzungen waren um einiges schwieriger gewesen, weil wir hätten dann noch eine zweite und noch eine dritte Qualifikationsrunde spielen müssen, selbst wenn wir bei der ersten weitergekommen wären, weil es waren ja immer nur 16 Mannschaften zugelassen bei den Olympischen Spielen und das war schon eine hohe Hürde gewesen. Das war ja unser Vorteil 72, dass wir keine Qualifikationsspiele brauchen und als Veranstalterland direkt beteiligt waren.
Hört sich so an, als wenn Sie damit so ein bisschen suggerieren, vielleicht wären wir gar nicht dabei gewesen, wenn wir uns sportlich hätten qualifizieren müssen?
Die Hürde wäre höher gewesen, ja, klar, ganz klar. Wobei ich kann mir vorstellen, dass wir gegen Länder von dem Westen hätten spielen müssen. Aber da wären genauso 2 oder 3 Qualifikationsrunden in Frage gekommen. Und das wäre schon nochmal höhere Hürde gewesen. Auch für mich ganz einfach, weil so konnte man doch schon 3, 4 Jahre vorher für sich auch überlegen, aha, das Ereignis steht an. Die Bedingungen, wir sind beteiligt, das ist schon einmal ein großes Prä. Und ich als Spieler war doch damals schon immer dabei bei der Amateurnationalmannschaft und konnte auch davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich zu den Olympischen Spielen nominiert werde. Ja, das waren schon gute Voraussetzungen.
Das hat nicht funktioniert 1976. Und danach hat nicht mehr ganz so viel gefehlt, aber Sie haben dann gesagt, naja, so ganz langsam geht's zu Ende mit meinen Einsätzen in der Amateur-Nationalmannschaft. Mit 30 Jahren haben Sie dann dort aufgehört, Ihr letztes Länderspiel gemacht. So lange, das sind ja dann, Sie wissen es besser, 10 Jahre etwa Amateur-Nationalmannschaft gewesen?
Ja, 11, ja. Ja, 11 so Jahre. Und es ist dann auch 78, auch wo ich dann aufgehört habe, gab es das noch 2 Jahre und dann war dieses Projekt in dieser Form war beendet, weil dann durften bei Olympischen Spielen auch Spieler teilnehmen aus den Profimannschaften. Da gab es allerdings zuerst eine Altersbegrenzung bis 23 Jahre plus 2 Ältere. Das hat man dann dem Westen zugestanden. Und da war auch dieses Projekt war dann auch beendet gewesen. Unter anderem ist dann Jupp Derwall auch A-Nationaltrainer geworden. Und ja, dann war das irgendwo für mich auch aus den verschiedenen Gründen auch dann schon beendet gewesen, ja.
Sie haben Jupp Derwall mal genannt, da können wir überhaupt mal über die Nationaltrainer der Amateurnationalmannschaft sprechen. Da waren ja sehr prominente Namen dabei.
Ja, ganz am Anfang, wo ich noch nicht dabei war, wo diese Mannschaft aus den Oberligen Nord, West, Süd zusammengestellt worden ist, war das Detmar Kramer. Danach hat dann Udo Ladek die Mannschaft übernommen, nach Detmar Kramer, der ausgeschieden ist beim DFB. Udo Ladek war dann Assistent von Helmut Schön und für diese Mannschaft zuständig, für die Amateurnationalmannschaft. Und 1970 ist dann Udo Ladek kurzfristig zu Bayern München gewechselt und ab Januar 70 war dann Jupp Derwall Assistenztrainer von Helmut Schön und dann für die Amateurnational zuständig. Und kurioserweise war er vorher Verbandstrainer im Saarland, wo ich allerdings noch in Offenbach war, aber danach auch im Saarland gelandet bin.
Also man kann schon sagen, die Amateur-Nationalmannschaft hatte von den Spielern her sehr, sehr prominente. Man könnte fast sagen, wer A-Nationalmannschaft gespielt hatte, kam irgendwie über die Amateur-Nationalmannschaft, sonst direkt rein. War wenig, ne, oder?
Das war wenig, ja. Ja, wenig bis kaum. Einfach weil halt doch nochmal ein gewisser Unterschied da gewesen ist. Mittlerweile gab es dann ja auch noch eine Junior-Nationalmannschaft. Das heißt, da waren dann schon die guten Spieler, die Jungen, die nicht in der A-Nationalmannschaft waren, die haben dann in der Junior-Nationalmannschaft gespielt. Und bis zu meinem 23. Lebensjahr habe ich dann in der Mannschaft auch 5 Spiele gemacht.
Also wir merken, Egon Schmidt war überall zu finden in den Nationalmannschaften, egal wo. Nur A-Nationalmannschaft, da war nichts oder ging es nicht?
Nee, da war nichts gewesen, das stimmt schon. Und jetzt muss man auch mal sagen, in den 70er Jahren, ich will nochmal drauf zurückkommen, welche Stärke diese Mannschaft hatten. Und für mich war eigentlich die Libero-Position die bevorzugte und beste Position. Und da wissen wir ja, wer da 10, 12 Jahre gespielt hat auf der Position. Und von daher war das sehr unwahrscheinlich, dass mir der Schritt dorthin hätte gelingen können. Und dann muss ich aber auch sagen, wenn ich aufgrund meiner vielen Spiele damals schon 40 und 50 in der Amateurnationalmannschaft mal ein oder zwei Berufungen aus Gutwill gekriegt hätte, das hätte ich gar nicht machen wollen. Entweder gehöre ich zu einer Mannschaft oder ich gehöre nicht zu einer Mannschaft. Und meine Mannschaft war damals die Amateurnationalmannschaft, die Olympiamannschaft. Deshalb bin ich auch danach noch in dieser Mannschaft geblieben.
An Franz Beckenbauer vorbeizukommen, war nicht nur für Angreifer schwer, sondern auch dann für Sie, ja, ihn zu ersetzen. Aber ich habe so den Eindruck, diese 11 Jahre, das ist ja an sich schon mal ein Zeitraum, das hat ja gar keiner geschafft. 11 Jahre in einer Nationalmannschaft, ob A-Mannschaft oder jetzt Amateure oder welche Mannschaft auch immer, das schafft ja niemand eigentlich, diesen langen Zeitraum. Sie haben komplett da einen riesen Zeitraum der Amateur-Nationalmannschaft mitgestaltet. Und wenn ich das richtig raushöre, es war eine schöne Zeit für Sie. Sie haben genau gesagt, das ist meine Mannschaft, da fühle ich mich wohl. Wir haben richtig gute Kicker hier drin, wir können erfolgreich sein, es macht Spaß. Also Sie sind da gar nicht böse, dass es mit der A-Mannschaft nicht geklappt hat, sondern haben gesagt, das ist hier meine Truppe, da fühle ich mich wohl und da freue ich mich drauf, wenn ich dabei bin.
Für mich war das auch immer eine schöne Abwechslung gegenüber dem Vereinsalltag gewesen. Die Berufungen in die Nationalmannschaft, meistens haben wir ja im Ausland gespielt. Und das war natürlich auch mit wunderbaren Reisen verbunden, was mir auch Spaß gemacht hat. Ich meine, in Westeuropa haben wir fast in jedem Land gespielt und dann haben sich auch 2, 3 große Reisen durch den DFB angeschlossen. Wir waren einmal in Ostasien mit 6 Länderspielen und einmal in Westafrika über die Winterzeit, wo Winterpause war. Das waren halt schon tolle Erlebnisse und die haben mir auch einiges gegeben.
Ja, Sie deuten es an, mit allem drum und dran. Es war eine Nationalmannschaft. Das heißt, es wurde geflogen, es gab die Nationalhymne, es gab Zuschauer. Wir haben eben über Deutschland DDR 72 gesprochen. 80.000 Zuschauer damals im Münchner Olympiastadion. Also sicherlich tolle Erlebnisse, die man Ihnen so nicht nehmen möchte und wo Sie sich auch gerne dran erinnern. Haben Sie zu Hause so ein Sportzimmer, wo Sie sagen, das sind meine Erinnerungen, da habe ich mir ein bisschen was aufbewahrt, um da jederzeit mal reingucken zu können und zu sagen, Mensch, was hast du Schönes geleistet?
Ja, im kleinen Rahmen aber nur, weil mittlerweile hat sich da schon viel angesammelt und so war besondere Wimbel oder Bilder habe ich schon aufgehängt. Klar, von den Olympischen Spielen und vom Pokalsieg von Offenbach und ein paar Erinnerungsplaketten. Aber im kleinen Rahmen ist das nur, wir wollen hier also kein Museum herstellen bei uns zu Hause.
Als Kapitän mussten Sie auch die Wimpel an den DFB abgeben, ne? Das durften Sie nicht mit nach Hause nehmen.
Nee, die mussten wir abgeben, die Wimpel. Dann war es immer so gewesen, beim Länderspiel hat ja immer danach ein Bankett mit beiden Mannschaften stattgefunden. Und der Wimpel, den es dort gab oder auch geschenkt, gab ja auch immer DFB-Geschenk, die wurden dann schon von der Delegationsleitung hin und wieder an ein oder anderen Spieler verteilt, verschenkt. Und ja, bei den vielen Spielen, da war ich auch ab und zu mal dabei, wo ich nur einen Wimpel gekriegt hat von so einem Länderspiel, ja.
72 Jahre, man kann schon fast sagen, 73, da fehlt ja nicht mehr ganz so viel für den Egon Schmidt, der im November dann 73 Jahre alt wird. Als ich Sie angerufen habe, musste ein bisschen recherchieren, wo kriege ich ihn jetzt, wo lebt er jetzt, und hatte getippt, dass Sie nach Ihrer letzten Station 1. FC Saarbrücken noch in Saarbrücken wohnen und leben. Das ist auch so. Da hatte ich so den Eindruck, dass Sie gesagt haben, wer will denn das noch wissen von der Amateurnationalmannschaft? Ist das so? Ist die komplett in Vergessenheit geraten?
Ja, ich denke schon, ja. Also außer näheren Freunden oder Bekannten, oder ich bin ja hier auch noch in Saarbrücken beim Fußball dabei, dann weiß man das natürlich, da ich dort mal gespielt habe, aber so richtig einordnen kann es eigentlich niemand mehr. Wir haben ja schon nachher am Anfang gesagt, diese Ära der Mannschaft, die hat 12 Jahre gedauert und dann ist das Ganze auf andere Beine gestellt worden. Und ich muss allerdings auch dazu sagen, dass danach irgendwo der DFB diese Mannschaft hatte ein bisschen in der Versenkung verschwinden lassen. Die hätte eigentlich eine größere Würdigung verdient gehabt, weil das waren alle Spieler dabei, die hingen mit Herzblut an der Mannschaft, auch wenn das über das Jahrzehnt gewechselt hat. Aber es waren doch viele Spieler dabei, die über viele, viele Jahre dabei waren. Gerade meine Freunde Bernd Nickel und Jürgen Kalb von Eintracht Frankfurt oder Ewald Hammes, muss ich sagen, das waren Leute, die gerne dorthin gekommen sind, mit Herzblut dabei waren. Und dass der DFB diese Mannschaft so ein bisschen hat in der Versenkung verschwinden lassen, auch in seiner Historie, fand ich eigentlich schade.
Ja, sie taucht eigentlich nicht mehr auf. Ne? Wenn man also nicht gezielt, so wie jetzt ich in meinem Podcast Boss des Bundesliga-Blog, gezielt sage, Mensch, das Thema ist doch noch da. Und wenn es vergessen worden ist, müssen wir es wieder lebendig machen. Dann muss man schon selber ein bisschen aktiv werden. Also, dass man beim DFB irgendwo auf die Seite, Homepage geht und sagt, so, ich gebe mal Amateur-Nationalmannschaft, da findet man gar nichts. Gibt es nicht mehr.
Mhm. Traurig. Ne? Ja. Ja, es ist traurig, aber vielleicht ist auch der aktuellen Schnelllebigkeit im Fußball geschuldet, wobei das mit Historienbewältigung nichts zu tun hat. Das kann man da schon das ein oder andere Mal erwähnen. Man muss es nicht mehr dauernd vor sich hertragen, weil die Zeit ist vorbei, die Zeit ist rum, aber es gab es nun mal, die Mannschaft und auch die Spieler.
Und deswegen dürfen auch Sie, Egon Schmidt, stolz drauf sein, was Sie dort gemacht haben als Rekordnationalspieler. 79 Länderspiele für die deutsche Amateurnationalmannschaft. 11 Jahre durchgehend in diesem Kader gestanden und nicht nur gestanden, sondern auch gespielt als Libero. Klasse. Und mich hat es sehr gefreut, Egon Schmidt, dass ich Sie da zum einen aufgetrieben habe und dass wir den Kontakt haben und dass Sie sofort gesagt haben, klar, können wir gerne drüber reden. Freut mich, die alten Zeiten nochmal lebendig dann werden zu lassen. Wie geht es Ihnen denn persönlich, wenn man die Frage da stellen darf?
Dankeschön. Uns geht's gut. Ich sage immer alles entsprechend. Sie haben ja mein Alter schon genannt und wir sind noch gut beweglich. Lebe mit meiner Frau hier in einem Eigenheim in Saarbrücken. Wir haben 2 Töchter, 4 Enkelkinder und hat sich die Familie entwickelt. Und leben eigentlich ganz zufrieden hier. Ich gehe zu den Heimspielen vom FC Saarbrücken. Und das ist meine Verbindung noch zum Fußball.
Sind Sie zufrieden mit Ihren heutigen Nachfolgern beim FCS?
Wieder bin ich zufrieden. Es waren 5 schwierige Jahre, die wir hatten, weil wir waren ja auch ausgelagert aus dem Stadion nach Völklingen, weil das Stadion umgebaut worden ist, leider eine sehr lange Bauzeit von 5 Jahren. Und zwischendurch ist halt einiges schiefgelaufen, war mal Stillstand gewesen. Aber jetzt spielen wir seit 2 Jahren wieder im Stadion und gerade jetzt seit dieser Saison haben wir die 3. Liga. Man muss sich halt immer auch mit der Liga anfreunden, in der wir spielen. Ist das in Ordnung und haben jetzt mit den zugelassenen Zuschauern, die hier erlaubt sind bei uns im Saarland, 6.000 waren es zuerst und jetzt sind es 10.000, hatten wir bei den Heimspielen immer ausverkauft und das ist für 3. Liga schon ein schöner Ansatz, finde ich.
Es ist immer noch der Ludwigspark, in dem Sie gespielt haben, aber irgendwie nicht mehr, denn er wird im Moment, Sie haben es gesagt, komplett umgebaut zu einem reinen Fußballstadion. Bei Ihnen damals waren noch die Aschenbahn drumherum, alles sehr, sehr weit und breit voneinander entfernt. Tut Ihnen das so ein bisschen leid, dass Ihr Ludwigspark jetzt nicht mehr da ist?
Ach, leid tut mir es eigentlich nicht, weil Fortschritt ist da, Fortschritt muss kommen. Man muss sich den neuen Gegebenheiten anpassen und das war einfach erforderlich, weil auch vieles im und um das Stadion gar nicht mehr in Ordnung gewesen ist. Klar denkt man gerne zurück, wenn man mal wieder ein Bild sieht. Wir hatten ja auch hin und wieder das Stadion ausverkauft zu Bundesliga-Zeiten, wo ich gespielt habe. Und das sind Erinnerungen, sind das. Aber jetzt ist neue Zeit da und auf die muss man sich einstellen. Und da geht es neu weiter. Und ich hoffe, es geht auch weiterhin gut weiter mit dem Verein.
Egon Schmidt, ich sage vielen, vielen Dank, dass ich Sie stören durfte, dass wir das Gespräch geführt haben. Wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute, gesundheitlich, familiär, dass es so weitergeht mit Ihnen und dass Sie und Ihr 1. FC Saarbrücken noch viele Erfolge feiern werden. Vielen Dank, Egon Schmidt.
Ja, vielen Dank zurück und alles Gute.
Vielen Dank, Egon Schmidt, dass Sie Zeit hatten für Bosses Bundesliga-Blog. Ist ein bisschen ruhig geworden um ihn, ist mittlerweile 73 Jahre alt, aber wir hören, es geht ihm gut. Das ist doch das Erfreuliche daran. Und mich hat sehr gefreut, dass wir das Thema Deutschlandfußball-Amateur-Nationalmannschaft nochmal aufgreifen konnten in Bosses Bundesliga-Blog. Denn ich persönlich habe das damals natürlich verfolgt, dass es sie gegeben hat. Aber ja, sie ist seit, man kann sagen, Jahrzehnten kein Thema mehr in der Öffentlichkeit. Und jetzt haben wir sie wieder ans Tageslicht geholt. Dankeschön, Egon Schmidt. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ja, dann würde ich sagen, kommenden Donnerstag wieder einschalten. Da gibt es die nächste Ausgabe. Oder einfach abonnieren auf den Podcast-Plattformen dieser Welt. Dann bekommt ihr das automatisch angezeigt, dass es wieder eine neue Ausgabe gibt. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Alles Gute und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.